ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. In Berlin wird schon seit Anfang des Monats mit zahlreichen Veranstaltungen an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren erinnert. Am 8. Mai 1945 hatte das Deutsche Reich kapituliert. Millionen von Menschen hatten in den Schlachten des Krieges und durch den nationalsozialistischen Verfolgungswahn ihr Leben verloren. Heute wurde in einer Gedenkstunde im Roten Rathaus an das historische Datum und an die historische Verpflichtung daraus erinnert. RBB24 Landespolitikreporter Jan Menzel war bei der Gedenkstunde mit dabei.
Es war eine besondere Gedenkstunde im Festsaal des Roten Rathauses, der 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges, in Zeiten, in denen in Europa durch den russischen Überfall auf die Ukraine wieder Krieg herrscht und eine rechtsextreme Partei in Deutschland erstarkt. Es war aber vor allem eine besondere Gedenkveranstaltung wegen ihr, Margot Friedländer, Ehrenbürgerin Berlins und Holocaust-Überlebende. Die 103-Jährige beschrieb, wie sie ihre Befreiung aus dem KZ Theresienstadt erlebt hat und damals kaum fassen konnte.
Ich hatte überlebt, aber nicht war mehr an wie vorher. Hinter mir lag meine Vergangenheit, von der mir nur ein paar Fotos, ein paar Kleider, ein kleines Adressbuch und eine Bernsteinkette verblieben war.
Die Lesung von Margot Friedländer aus ihren Memoiren, sie war der emotionale Höhepunkt der Gedenkstunde. Zahlreiche Gäste hatten Tränen in den Augen, als Friedländer sprach. Auch Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner zeigte sich tief bewegt. Es sei nun unsere Verantwortung, so Wegner, niemals zu vergessen und dafür zu sorgen, dass sich diese Geschichte nicht wiederhole.
Es ist unsere Verantwortung, dass sich die Vernichtung von Menschen, nur weil sie Jüdinnen oder Juden sind, weil sie Sinti und Roma sind, weil sie homosexuell sind oder mit einer Behinderung leben, niemals wiederholen darf.
Wegner erinnerte an die berühmte Rede des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Er hatte vor 40 Jahren den 8. Mai als Tag der Befreiung vom NS-Regime gewürdigt. Der 8. Mai, so Wegner, sei auch ein Tag der Hoffnung, zumindest für die Menschen im westlichen Teil Deutschlands gewesen, und er sei die Grundlage für Frieden und Freiheit. Ausdrücklich würdigte der regierende Bürgermeister auch den Beitrag der Roten Armee bei der Befreiung Deutschlands und Berlins.
Aber wir vergessen auch nicht, dass Putin und die russische Armee die Ukraine überfallen haben und seitdem wieder Krieg in Europa herrscht.
Es gelte, wachsam zu sein, so der Appell des regierenden Bürgermeisters, wachsam und wehrhaft gegenüber den Feinden von Frieden und Freiheit, den Gegnern der Demokratie von innen und außen. Das letzte Wort bei dieser Gedenkstunde aber hatte sie, Margot Friedländer, die 103-jährige Ehrenbürgerin Berlins, mit einer eindringlichen Bitte.
Bitte, seid Menschen. Das, was ich euch bitte zu tun.
Seid Menschen. Der eindringliche Appell der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer, der Beitrag von Jan Menzel. Wir schauen jetzt nach Brandenburg. Was ist da los beim Verfassungsschutz? Gestern hat Innenministerin Lange den Verfassungsschutzchef Müller überraschend entlassen. Das Vertrauen sei zerrüttet, hieß es. Heute nun stuft der Brandenburger Verfassungsschutz den Landesverband der AfD vom Verdachtsfall hoch auf gesichert rechtsextremistisch. Allerdings soll diese Einstufung schon am 14. April erfolgt sein, ohne dass die Innenministerin darüber Bescheid wusste, heißt es. Informationen dazu jetzt von RBB24 Landespolitikreporterin Amelie Ernst.
Am 14. April sei der Brandenburger Verfassungsschutz endgültig zu der Einschätzung gekommen, dass es sich bei der Brandenburger AfD um eine gesichert rechtsextremistische Bestrebung handelt, erklärt Brandenburgs SPD-Innenministerin Katrin Lange im Innenausschuss des Landtags. Doch erst am 5. Mai sei sie über diese Einstufung informiert worden, viel zu spät. Deshalb habe sie den zuständigen Verfassungsschutzchef Jörg Müller in den einstweiligen Ruhestand versetzt.
Und von daher bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass das nötige Vertrauen nicht mehr vorhanden ist, weil weder ich noch der Landtag noch die Öffentlichkeit wurde über diesen sehr bedeutsamen Vorgang unterrichtet.
Auch sie habe sich in den vergangenen beiden Tagen nicht ausführlich über die Höherstufung der AfD und die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes informieren können, aus Zeitgründen so lange.
Es sind jetzt auch nicht nur 2-3 Seiten. Ich habe es noch nicht geschafft, mich entsprechend damit zu beschäftigen bzw. das durchzulesen. Und auch heute ist Innenausschuss, werde ich eben auch nicht dazu kommen.
Trotz der Entlassung des Verfassungsschutzchefs bleibe es jedoch bei der Einstufung der Brandenburger AfD als gesichert rechtsextremistische Bestrebung, zumindest bis auf Weiteres.
Die AfD ist als rechtsextremistisch eingestuft. Das bleibt so.
Die Dienstanweisung, wonach der Verfassungsschutz autark über solche Einstufungen entscheidet, habe sie jedoch umgehend zurückgenommen, solange. Für CDU-Innenpolitiker Rainer Genilke bleiben dennoch viele Fragen offen. Vor allem, warum die SPD-Ministerin von der Höherstufung der AfD nach eigenen Angaben so überrascht wurde.
Laut den Recherchen sollte die Hochstufung des Landesverbandes, hier ist von der AfD die Rede, im November erfolgen. Es soll auch schon einen Termin zur Verkündung dieses Schrittes gegeben haben. Die Hochstufung sollte demzufolge mit einem vor wenigen Wochen fertiggestellten neuen Gutachten über die Brandenburger AfD begründet werden. Das heißt, das Ministerium, die Hausleitung, auch die neue Hausleitung, wusste von der Hochstufung. Und ich kann es einfach nicht glauben, dass man vom 17.12. nach diesem Artikel, nach diesem Wissen, nach diesem Gutachten bis zum 5.5. nie etwas davon gewusst haben soll.
Hat Müller also wirklich bewusst Informationen vorenthalten oder hätte sich die Ministerin selbst besser informieren und aktiver nach dem Stand der Erkenntnisse in Sachen AfD fragen müssen? Die AfD hat bereits angekündigt, juristisch gegen die Einstufung vorzugehen. Die politische Debatte um das Agieren der Ministerin bei der Einstufung und bei der Entlassung des Verfassungsschutzchefs hat ebenfalls gerade erst begonnen.
Aus Potsdam waren das die Informationen von Amelie Ernst. Der neue Bundesinnenminister Dobrindt hat heute am späten Nachmittag angekündigt, dass auch Asylsuchende in Zukunft an den Landesgrenzen zurückgewiesen werden können. Und es soll mehr Bundespolizisten an der Grenze geben. RBB24-Reporterin Sabine Zitschke hat sich mal die Situation an der deutsch-polnischen Grenze heute früh vor der Pressekonferenz von Dobrindt angeschaut.
Koschen im Landkreis Oder Spree. Hier überspannt seit 10 Jahren eine Pkw-Brücke die Neiße. Pro Stunde rollen vielleicht 20 Autos hier über die deutsch-polnische Grenze Richtung Tankstelle und zurück. Bei der Einreise nach Deutschland wird heute Vormittag jedes Auto angehalten und kontrolliert. 3 Bundespolizisten schauen in die Personalpapiere auf Rückbänke in den Kofferraum. Mit uns reden dürfen sie nicht. Ob sie ab sofort jetzt ständig hier kontrollieren müssen oder wie bislang nur zeitweise, wissen sie nicht. Andreas Broska von der Gewerkschaft der Polizei hat da den besseren Überblick.
Aus meiner Sicht ist heute schon eine gewisse Veränderung spürbar. Es wird mehr Polizeipräsenz gezeigt. Die Kollegen sind heute in größerer Anzahl hier vertreten, als es beispielsweise in den vergangenen Tagen oder Wochen der Fall war.
Broska steht mit uns 50 Kilometer nördlich von Koschen in Frankfurt-Oder auf der Stadtbrücke. Hier wird schon seit Oktober 2023 ständig kontrolliert, meistens Transporter und Busse. Dafür wurde extra ein stabiles Zelt aufgebaut. Aber heute werden gefühlt auch viele Fußgänger gleich hinter dem Ortseingangsschild angesprochen und nach ihren Papieren gefragt. Freizügigkeit in Europa sah bislang anders aus, sagt die innenpolitische Sprecherin der Linken, die Bundestagsabgeordnete Clara Bürger, die heute schon Einreisestopps für Menschen ohne gültige Papiere beobachtet haben will.
Das ist männliches Muskelgehabe, sich dahinzustellen und zu sagen, wir verdoppeln das Personal, wenn wir doch wissen, dass die Menschen, die hier ankommen und Schutz suchen, auch tatsächlich in ein geordnetes Asylverfahren kommen können sollen. Aber hier die Menschen zurückzuweisen, ist das Gegenteil von Stärke zeigen. Das ist ein Einknicken, weil es auch heißt, dass man die Rechtsstaatlichkeit nicht mehr respektiert.
Mit dem männlichen Muskelgehabe meint Clara Bürger aber nicht die Grenzbeamten und Beamtinnen, sondern eher Bundeskanzler Merz und Bundesinnenminister Dobrindt, die zukünftig mehr Hundertschaften und mobile Kontrollen an den Grenzen Deutschlands stationieren wollen. Sollte es dafür mehr Mittel und Personal geben, wäre die Gewerkschaft einverstanden, sagt Andreas Broska.
Denn die Kollegen, die hier für die Bereitschaftspolizei aktuell tätig sind, das sind ausgebildete und spezialisierte Kollegen für Demonstrationslagen oder für Fußballeinsätze, für Einsätze im geschlossenen Rahmen, nicht spezialisiert auf den Bereich Grenzfahndung. Deswegen brauchen wir hier mehr Personal an den Grenzen, die auch dauerhaft dann hier sind. Und auch einfach die bessere Ausstattung, die halt über Jahre nicht angeschafft wurde aufgrund fehlender Haushaltsmittel.
Sollte es nicht mehr Personal für die Bundespolizei geben, müsste man in Zukunft Abstriche machen bei Kontrollen an Bahnhöfen und Flughäfen, so die Gewerkschaft der Polizei.
Soweit RW24-Reporterin Sabine Zitschke mit ihren Beobachtungen von der deutsch-polnischen Grenze.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Sommer 1945. Berlin liegt in Trümmern. Seine Bewohner arrangieren sich zwischen Verlust und Verdrängung. In den Ruinen spielen die Kinder. Helmut Glanz war damals 10 Jahre alt. Für ihn und seine kleine Schwester war diese Zeit ein großes Abenteuer, voller Staunen.
Da fuhr ein Jeep vorbei mit Amerikanern drin, die hielten, ich hatte große Angst, ich dachte, wer verhaftet, aber da schenkten die mir eine große Apfelsine. Und ich bin nach Hause gekommen und wusste ja nicht, was es war. Und unsere Mutter hat uns dann aufgeklärt und am Abend wurde die beim Abendessen am Küchentisch zu viert geteilt. Und jeder hat ein Stück Apfel. Das war meine erste Apfelsine in meinem Leben. Da war ich 10 Jahre alt.
Erinnerungen an das Kriegsende. Die Amerikaner bringen außerdem Kakao und Kartoffelpüree. Die Deutschen bekommen von ihnen Bücher zum Englischlernen. Alles jetzt zusammengetragen für das Heimatmuseum Zehlendorf von Lehrer und Hobbyhistoriker Matthias Edner.
Geschichte war immer ein Thema, was ich immer wichtig fand. Als ich 6 Jahre alt war und die Alliierten sich gegenüberstanden mit Panzern am Checkpoint Charlie, wollte ich mit meinem Roller unbedingt hin. Und meine Eltern mussten mich sozusagen fast einsperren, weil ich wäre da hingefahren. Ich hätte mir das live angeguckt. Also das ist im Blut.
1961 am Checkpoint Charlie gab es keine Gewalt, 20 Jahre davor schon. Und auch davon zeugen die Exponate und die Erinnerungen des heute 90 Jahre alten Helmut Glanz. Ihm hat sich das Bild erschöpfter Jüdinnen eingeprägt, die getrieben von deutschen Soldaten nach Wasser schreien. Seine Mutter, die helfen will, wird der Wasserkrug mit der Peitsche aus der Hand geschlagen.
Später sah man im Dorf einige tote Frauen da liegen. War schlimm. Das sind Dinge, die vergisst man, die kann man einfach nicht vergessen.
Traumatische Bilder, Todesängste in den Bombennächten. Und doch.
Als der Krieg vorüber war, wurde darüber nie wieder gesprochen. In meiner Familie nicht. Der Krieg wurde überhaupt nicht erwähnt. Ich weiß nicht, warum das so war. Auch in der Schule gab es über Krieg überhaupt keine Diskussionen.
Schweigen und Überleben. Ein Neuanfang, die Stunde Null, die es nicht gab. So hat Matthias Edner seine Ausstellung genannt.
Stunde Null ist so eine Art, ich sag mal vorsichtig, so eine Schutzbehauptung zu sagen, jetzt machen wir alles neu, ich war nicht beteiligt. Und wenn Sie sich die Persilscheine angucken, dann wird einem teilweise richtig schlecht, wie man sich gegenseitig reingewaschen hat.
Und damals scheinbar übergangslos wieder in den Alltag geht.
Fragen Sie mal die Opfer. Fragen Sie die Opfer, wie sie die Stunde Null sehen. Die haben keine Stunde Null.
Auch damit das nie wieder passiert, hat Matthias Edner die Ausstellung zum 8. Mai morgen, dem 80. Jahrestag des Kriegsendes, mit viel Mühe und Einsatz zusammengestellt.
Und deswegen ist so eine Ausstellung beispielsweise wichtig zu erinnern, was mal war und was bitteschön passieren könnte, wenn wir uns hier etwas friedlicher miteinander beschäftigen.
Ab morgen ist die Ausstellung im Heimatmuseum Zehlendorf in der Kleeallee zu sehen. Der Eintritt ist frei.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann hören Sie morgen wieder rein. Und hier noch ein Podcast-Tipp. In Polen. Aus dem ARD-Studio Warschau mit Einblicken in unser Nachbarland. Zu hören auf allen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek.